Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 605. Heute beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Zustand von All Elite Wrestling. Neue Stars, neues Glück, neuer Erfolg, wir sprechen darüber. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Grodemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Und der David Kloß von Screen.de ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Yes, wir sprechen mal wieder über AEW, bevor wir dann hier komplett in die Road to WrestleMania einsteigen. Natürlich in der kommenden Woche gibt es die Previews, am kommenden Wochenende gibt es die Reviews. Da werden wir euch zuschmeißen, ich hätte fast was anderes gesagt, mit WrestleMania Podcast. Und natürlich, wenn ihr jetzt bei uns im Supporter-Programm seid oder YouTube-Kanalmitglied seid, dann habt ihr auch schon den ersten Vorgeschmack bekommen, nämlich die Classic Review zu WrestleMania 19. Die habe ich diesmal nicht mit Mella gemacht, die war nämlich krank. Deshalb ist ihre bessere Hälfte eingesprungen, der Alpha Kevin. Und ich sag mal, das war ein bisschen anders als mit der Mella. Hört da am besten mal rein. Unter anderem sehr interessante Geschichte, wo Kevin erklärt, wie es eigentlich ist, wenn man während eines Matches ausgenockt wird. Natürlich im Hinblick auf Brock Lesnar, Kurt Angle im Main Event. Deswegen, das war sehr, sehr interessant. Aber auch sehr viele witzige Sachen dabei. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten haben wir natürlich immer das Magazin am Start diese Woche mit Markus und Kai. Und wir haben auch noch einen Fokus-Podcast natürlich für euch am Start. Schaut da also gerne rein. Ja, aber ich würde sagen, dann reden wir gar nicht so viel rum, weil AEW momentan auch vermehrt wieder in aller Munde, was natürlich auch daran liegt, dass hier neue Stars mit Leuten wie dem Will Ospreay, der jetzt Fulltime dabei ist, mit Mercedes Moné, mit natürlich auch Okada an Bord sind. Was hat schon ordentlich für Buzz gesorgt. Und ich frage jetzt erstmal was Allgemeines. Lieber David, gerade jetzt zu den letzten Wochen und Monaten. Wir hatten letztes Jahr auch wirklich Krisenstimmung hier, was AEW angeht. Und wir haben auch bei unseren Hörerinnen und Hörern gemerkt, dass das Interesse an AEW merklich gesunken ist. Das ist einfach so. Wir sehen das an den Hörerzahlen. Da war es eine ganze Zeit lang so, dass AEW gleich auf, teilweise sogar mehr gehört worden ist als WWE. Inzwischen ist es absolut anders, muss man ganz klar sagen, dass da die Zahlen deutlich runtergegangen sind und AEW wirklich ja unter WWE wieder rangiert. Wie siehst du denn die Entwicklung jetzt nach dieser Krise im letzten Jahr aktuell?
Sehr stark. Also ich gebe zu, ich war ja ziemlich kritisch, was so das letzte Jahr anging, weil da halt einfach vieles mich gestört hat und erstmal, warum das höhere Interesse nachgeht oder nachlässt. Erstmal darauf ein Wort. Ich glaube, das war auch zu erwarten, weil du hattest halt diese neue Company und dieses Gefühl von, ja, Revolution, da kommt jetzt jemand, der steigt komplett auf und wird der Konkurrent Nummer 1 gegen WWE. Und irgendwann hast halt diesen Moment, wo du merkst, ja, da kommt man jetzt halt langsam an eine Grenze, die halt einfach, es geht nicht so steil bergauf durchgehend. Geht nicht. Es ist unmöglich und du wirst Fehler machen. Das hat mir anfangs auch gesagt. Und deswegen finde ich das halt normal. Das hast du selbst im Fußball, wenn da jemand aufsteigt und durchstartet. Ja, aber irgendwann ist da auch eine Grenze erreicht.
Man darf auch nicht vergessen, Entschuldige, dass da auch WWE einfach erstarkt ist. Ne? Die hatten natürlich auch gerade zum
das wollte ich auch noch sagen,
Start von AEW war WWE wirklich schlecht. Und WWE ist eben auch besser geworden die letzten anderthalb Jahre, ne?
Ja, deutlich besser. Hatte vor allen Dingen riesengroße Storylines gehabt. Und im Endeffekt haben wir Wrestling-Fans halt dadurch gewonnen, weil WWE wurde deutlich stärker. Bei AEW ist einfach, glaube ich, die Frage gewesen, ob du halt weiter guckst oder nicht, deine Erwartungshaltung. Und ich glaube, das springt da sehr weit mit. Was ich aktuell halt sehr, sehr gut finde, erstmal, dass man, also ich habe das Gefühl, dass man Fehler erkannt hat und Probleme erkannt hat und versucht, das zu justieren. Und sehr gravierend finde ich halt, du hattest ein Pay-Per-View Revolution. Für Sarah und mich hat es sich wirklich so angefühlt, als wenn man gesagt hätte, hör mal, hier endet das Kapitel Sting, aber hier beginnt ein neues Kapitel AEW ein bisschen. Und die letzten Wochen finde ich die Shows unfassbar stark. Also wir haben, ich sage jetzt nicht, bahnbrechend, haben wir noch nie sowas gesehen, sondern einfach, wir sind richtig unterhalten. Wir haben teilweise, dass wir dann denken, oh, das war's. Ja, das war's. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und was man genau anders macht, darauf gehe ich dann nachher ein. Aber momentan ist mein Gefühl sehr, sehr gut.
Genau, wir werden natürlich da so ein paar Baustellen abhaken. Aber auch dem Markus stelle ich quasi dieselbe Frage. Markus, wie siehst du aktuell das AEW-Produkt? Bist du auch so positiv wie David oder siehst du da mehr Baustellen?
Nein, ich sehe es eigentlich sehr positiv. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nie wirklich negativ gesehen. Das habt ihr jetzt schon angesprochen, dass große Thema war, und das hat man ja auch gesehen, teilweise natürlich an den Zuseherzahlen noch, die WWE ist halt jetzt wieder ein heißes Produkt. Also die sind wirklich, die verkaufen hier die Hallen aus. Und das ist auch das, was langjährige, ja, Analysten und Beobachter auch immer wieder sagen. Es ist als Nummer zwei wesentlich schwerer am Markt. Und das ist ja, sie sind die Nummer zwei. Das ist ja auch das, was Tony Khan immer wieder sagt. Sie sind der Challenger-Brand. Sie sind quasi hier Pepsi im Gegensatz zu Coca-Cola. Sie sind der Burger King im Vergleich zu McDonald's. So von der Herangehensweise her. Und wenn die Nummer eins richtig, richtig heiß ist und bei denen das richtig gut läuft, dann tust du dir als Nummer zwei automatisch immer schwerer. Ich glaube, man hat letztes Jahr sehr auch noch darunter gelitten unter dieser ganzen CM Punk-Geschichte. Ich glaube, dass das einfach sehr viele, ja, Ressourcen auch gekostet hat im Hintergrund. Ich glaube, dass ein Tony Khan da wahrscheinlich auch sehr viel mit so Problemlösungsgeschichten beschäftigt war und nicht so ganz den Fokus aufs Produkt vielleicht setzen konnte. Ich glaube, dass auch sehr viel, weil sie auch diese Kritik gab mit All-In, das war nicht so gut gebucht, da war der Aufbau nicht so gut, warum war das jetzt hier dann trotzdem ein Pay-Per-View? Also ich glaube, dass da hinter den Kulissen sehr viel auch gelaufen ist und ich glaube, dass jetzt auch noch sehr viel läuft in Bezug auf Medienrechte-Verhandlungen. Also ich glaube, dass gewisse Dinge in einem Jahr nochmal ganz anders aussehen werden als jetzt, weil, glaube ich, jetzt sehr viel auch Fokus vielleicht auf, weil es heißt ja auch immer wieder, warum vergibt man hier sozusagen große Matches gratis im Fernsehen und nicht im Pay-Per-View? Ich glaube, da geht es sehr stark darum, dass man sich für die nächsten Jahre stark aufstellen möchte, auch was Medienrechte und Medienrechte-Deals angeht. Und ich glaube, dass das Produkt AEW im nächsten Jahr nochmal ein bisschen anders aussehen wird als jetzt. Aber grundsätzlich, also ich bin ganz bei David, ich fühle mich auch sehr, sehr gut unterhalten in den letzten Wochen und Monaten, auch was die Weeklies angeht.
Man muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier am Mittwoch, den 27. März auf. Das heißt also noch vor der aktuellen Episode von Dynamite, Rampage und Collision. Entsprechend die Episode werden wir jetzt da nicht drin haben hier in unserer Diskussion, sondern es geht auch eher um ein allgemeines Thema. Ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich. Also die Fortschritte hier in den vergangenen Wochen waren spürbar. Also das hat man gesehen, da hat man das Tempo angezogen, man hat die großen Namen präsentiert, man hat da wirklich auf Teufel komm raus auch probiert, ja, Quote zu ziehen und Schlagzeilen zu machen. Und das war da eben auch der Versuch mit den großen Namen, die man hat debütieren lassen, auch mit den großen Matches. Ich erinnere nur an Copeland gegen Cage 3 mit anderen Storylines, die man hier hat kulminieren lassen. Natürlich mit Big Business, was schon weit im Vorfeld angekündigt gewesen ist. Man hat da wirklich, ja, versucht, wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Und ich gehe da auch konform. Man hat diverse Baustellen, die man erkannt hat, bearbeitet. Da sind einige Punkte dabei, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber natürlich, weil der Podcast ja hier auch heißt Neue Stars, neuer Erfolg, gehen wir doch gerade mal zu den drei Namen hier über, die da präsentiert worden sind. Okada, Mercedes Moné und Will Ospreay. Markus, wie ist denn dein Eindruck bislang von den dreien? Wie gefallen dir die? Wie zufrieden bist du damit? Wie haben die eingeschlagen?
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also Mercedes Moné, man hat ja da versucht, vor allem diesen CM Punk-Weg zu gehen. Also wir sagen quasi, dass sie debütiert, ohne zu sagen, dass sie debütiert. Das hat jetzt in Chicago mit CM Punk besser funktioniert. Also die Halle war jetzt nicht komplett ausverkauft in Boston. Und ja, also bei Mercedes ist es ja so, das ist ja die einzige der dreien, die wir bisher noch nicht wirklich in einem Match im Ring gesehen haben. Die hat da jetzt ein paar Spots. Die kommt ja auch wirklich von einer sehr, sehr schweren, sogar ja, hat sie im Nachgang gesagt, karrierebedrohenden Verletzung zurück, also mit einer Beinverletzung, Knöchelverletzung. Das heißt, bei der, glaube ich, wird es mal spannend werden, wie wird die im Ring, kann die noch genauso abliefern wie zuvor? Dann ist das für sie, glaube ich, eine gute Geschichte und ich glaube, dann hat man mit ihr auch diesen großen Women's Star, den man haben möchte, die dann nämlich auch im Ring performen kann. Es ist halt sehr interessant, wenn du jetzt zum Beispiel einen Will Ospreay anschaust und einen Sasha Banks anschaust, außerhalb der Matches, wie sich die einfach präsentieren, die Promos, die Interviews, dann ist es bei Mercedes sehr stark, sehr, ich sag mal, WWE-lastig, so wie sie das einfach gelernt hat, mit den Posen, mit den Entrances, mit der Art und Weise, wie auch die Angles und die Matches und die Promos strukturiert sind. Und ein Will Ospreay, ja, der mausert sich hier gerade ein bisschen zum Promotalent. Im Ring brauchen wir, glaube ich, ohnehin nicht über den diskutieren. Und Okada, der ist meiner Meinung nach jetzt eigentlich am stärksten mit einer echten Storyline mal eingeschlagen. Natürlich, also bei Osprey arbeiten wir uns natürlich jetzt auf dieses Danielson-Match hin. Also da bekommen wir natürlich im Ring wahnsinnig was geliefert. Aber da gibt's noch nicht so die große Storyline. Da gibt's natürlich so, der ist jetzt hier in der Don Callis-Family. Schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht. Aber Okada ist ja eigentlich direkt debütiert als Heel, als neuer Teil der neuen Elite, gemeinsam mit den Young Bucks. Also der gefällt mir natürlich sehr, sehr gut hier in seiner, ja, sehr überheblichen Rolle. Da wird's natürlich langfristig vor allem auch schon auf ein Match mit Kenny Omega hinauslaufen, wenn der irgendwann mal wieder hoffentlich fit ist. Also bisher gefallen mir die alle drei auf ihre ganz eigene Art und Weise sehr gut. Und ich glaube gerade auch ein Okada und ein Osprey, die jetzt fürs, sage ich mal, Breitmassenpublikum in den USA eigentlich unbekannte Namen waren. Also wenn du nicht New Japan irgendwie verfolgt hast in den letzten 4-5 Jahren, dann haben die dir eigentlich nichts gesagt. Dann hast du die beide vielleicht mal in ein, zwei Matches bei AEW gesehen. Und ich glaube, dass die, vor allem ein Will Osprey, gerade sehr, sehr viel Eindruck schindet, sage ich mal, bei diesen Casual-Fans, die jetzt das erste Mal mit einem Will Osprey auch im Ring konfrontiert sind.
Ja, so einer war ja quasi auch der David, ne? Ich meine, der kannte natürlich einen Will Osprey und einen Okada aus den Auftritten von AEW, aber du bist kein großer New Japan-Gucker gewesen, außer ich habe dich mal dazu gezwungen in einem Match of the Week oder irgendwas anderem. Aber du hast ja immer gesagt, nee, ich habe mein WWE, ich habe mein AEW, was ich jetzt zuletzt auch verstärkt schaue, natürlich vollkommen fair. Hast immer gesagt, nee, ich habe nicht mehr Zeit, um noch mehr zu schauen, auch vollkommen fair. Wie siehst du jetzt hier die Positionierung von Okada und von Monet und von Will Ospreay?
Sehr unterschiedlich, da bin ich auf jeden Fall bei Markus. Ich finde Will Ospreay, entweder verkauft das verdammt gut oder er hat richtig, richtig Bock. Also das ist so halt der Eindruck, der halt rüberkommt. Sei es halt in Matches, aber halt auch in den Promos. Und der ballert halt direkt voll rein. Er hatte aber auch schon bei der breiten Masse dieses Standing. Durch diese ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Matches. Und am Mikrofon ist er halt unfassbar sympathisch. Und da kannst du es halt so rum machen. Und warum ich sage so rum machen, ist nämlich, weil ich schon bei Okada verstehen kann, wenn zum Beispiel jemand, der halt New Japan sagt, hey, der ist so groß und wird gerade nicht so groß dargestellt. Ich finde den Weg allerdings sehr klug, weil ich sehe das jetzt zum Beispiel an Sarah. Ihr sagt der Name gar nichts. Der kam raus und ich musste ihr erstmal erklären, hör mal, der ist in Japan, echt große Nummer, vergleich mal mit Hulk Hogan oder sonst was. Und so und erzählt ihr das. Und dadurch, dass sie ihn halt in diese neue Elite reingesteckt haben und quasi auch die Young Bucks so das Sprachrohr sind, nee, sagen wir eher die PRler sind, weil sie präsentieren ihn, finde ich den Weg klug. Weil ich glaube, wenn du Okada direkt rausballerst, also von wegen, hey, das ist der Größte schlechthin, das Publikum in der Halle, aber zu 80% den halt nicht kennt oder nicht dieses Gefühl hat, weil die einfach nicht dieses Standing-Feeling haben, kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Dann kannst du sehr schnell haben, oh, die verbrennen den, zündet einfach null, keine Reaktion. Den Weg, den man jetzt eingeht, finde ich sehr gut, weil man halt einfach sagt, hör mal, du kriegst es einen Titel, der jetzt nicht der größte Titel ist, aber wir präsentieren dich vor allen Dingen als Teil der Elite, die dich vorstellen, damit du jetzt nach und nach dieses Standing kriegst und die Leute checken, ah, warte mal, der gewinnt hier, der ist richtig stark, der ist auf einem Level wie Kenny Omega. Deswegen da der Weg sehr gut. Bei Mercedes Moné, furchtbarer Theme-Song. Also das muss man erstmal sagen. Das
Hallo, ist Ringkampf.
Ey. Ja, erstmal Ringkampf hätte ich ja kein Problem mit, aber dieses CEO, das geht mir ja sowas
von. Aber die Leute sollen auch mitsingen hier, das muss Spaß machen.
Ja, das kann man anzeigen. Also ich persönlich hoffe einfach, die kriegt echt irgendwann einen anderen Theme-Song, weil ich finde den absolut grottig.
Ich fand
sie selber.
Der Theme-Song, den sie bei New Japan hatte, gar nicht so schlecht. Also mich hat es auch gewundert, dass es hier einen neuen gibt.
Ja, die Idee mit CEO finde ich ja nicht verkehrt. Vor allem läuft es halt darauf hinaus, irgendwann kommt halt CEO gegen DMD. Nehme ich. Kannst du verkaufen. Aber der Theme-Song ist schrecklich. Was die Promos angeht oder ihre Darstellung, da sage ich mal, sie ist so der weibliche CM Punk. Als CM Punk debütiert ist, gab es die ersten Promos, die eigentlich nichts gesagt haben. Außer halt, ey, ich bin so happy, hier zu sein. Und so fühlte es sich halt auch an. Da war noch nicht viel Fleisch da, was halt irgendwie Story angeht, sondern halt eher die Grundmotivation, das ist so eigentlich waren Standard-PR-Sprüche. Ja, ich bin jetzt hier da, um das anzuführen und so weiter. Man packt sie halt jetzt direkt in eine kleine Storyline. Ich find's gut, dass man sie nicht direkt ins Title-Picture stellt, aber ich glaube, sie wird halt ein bisschen diesen Weg gehen.
Die ist im Title-Picture. Doch, die wird irgendwann um das TNT-Championship.
Ja, aber CBS. Ich meine,
CBS, Entschuldigung, ja.
den Großen.
Ja, ja, nee, klar.
Und das meine ich halt, das finde ich halt klug, dass man das schon mal nicht gemacht hat. Aber ich glaube, sie wird halt eher den Weg gehen, den so CM Punk bei AEW gegangen ist. So nach dem Motto, komm erstmal an und dann kriegst du die erste emotionale Storyline und da musst du dann liefern und connecten. Also für mich fühlt es sich so an, weil momentan zündet es halt nicht, aber es ist halt bei CM Punk ähnlich. Weil, wie gesagt, Darstellung Okada kann ich absolut mitleben, finde ich gut sogar, sehr gut. Will Ospreay, fantastisch. Monet, wie gesagt, der CM Punk Weg.
Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass Will Ospreay gerade am Mikrofon so überzeugen würde. Ich glaube, das war ja alle so, haben gesagt, ja, der ist halt fantastisch im Ring, aber ich glaube, niemand hat gedacht, dass der so zünden würde, was so, David hat es gerade sympathisch genannt, ich würde es authentisch nennen, ne? Also, ich habe selten jemanden erlebt, der so frei von der Leber weg erzählt und dabei so authentisch und so klar ist, trotzdem in seiner Positionierung, wie eine Will Ospreay. Ich finde ihn gerade absolut fantastisch im Ring, ohnehin unantastbar, dass der sich so weit zu einem wirklich ein Superstar mausert, also wirklich zu jemanden, wo du sagst, ja gut, der ist nicht nur ein geiler Wrestler, sondern der hat eben auch noch das Talent am Mikrofon und von der Präsenz her, hätte ich nicht erwartet. Okada, bin ich ehrlich, bin ich enttäuscht. Nicht, weil ich diesen Weg nicht sehe, ich sehe den Weg, ich finde aber, Okada hat von seiner Darstellung gelitten. Was aber auch vollkommen klar ist, weil man eben erstmal den Weg geht, okay, wir machen ihn jetzt mal klar für den weiteren Weg, den wir hier mit ihm beschreiten wollen. Also man geht nicht gleich von 0 auf 100, hat ihm jetzt den ersten Titel gegeben, ist okay, weil es nicht ganz oben war, im Continental Title von Eddie Kingston, vollkommen in Ordnung, aber ich finde, er hat ein bisschen was verloren, wenn man ihn aus Japan kennt. Wenn man ihn nicht kannte, ist er jetzt halt da in einer guten Geschichte drin, das ist in Ordnung. Mercedes Moné, du hast gerade angesprochen, sehe ich ganz ähnlich, hat noch nicht so gezündet, ich finde es aber gut, dass man ihn nicht nur so geparkt hat quasi in dieser, ach, es ist so schön, wieder jetzt hier vor euch Fans zu sein, Geschichte, sondern dass man sie da auch gleich in eine Storyline reingesteckt hat, inklusive auch der Geschichte mit Willow Nightingale, wo man da ja auch die Sache mit der Verletzung noch aufgegriffen hat und wahrscheinlich auch noch weiter aufgreifen wird. Wie gesagt, Mittwoch, 27. März, Aufnahme des Podcasts. Deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer mit. Und jetzt ist mich dann die finale Frage dabei. Markus, war es denn so klug, hier diese drei großen Namen dann auch auf der großen Road to WrestleMania zu präsentieren? Oder sagt man einfach, ja gut, das machen wir, weil gerade sind eh alle Augen auf das Wrestling gerichtet, weil am Ende vom Tag haben die drei jetzt nicht für den großen Ratings-Peak oder sonst irgendwas gesorgt. Die haben natürlich schon Aufmerksamkeit generiert, was Social Media angeht und YouTube und Konsorten, das schon. Aber bei den Ratings stagniert's ja.
Naja, du hast die, also musst du sie natürlich auch irgendwie einsetzen, weil wenn ich jetzt sage, ich warte jetzt, warum auch immer ich das tun sollte, bis der WrestleMania-Hype vorbei ist und hab die zwar unter Vertrag, bezahl die auch, die Verträge laufen, aber ich nutze die einfach monatelang nicht, um auf irgendeinen guten Zeitpunkt zu warten. Also das sehe ich gar nicht. Und man darf halt auch eines nicht vergessen, das sind alles drei Namen, die auch die WWE haben wollte, aber die sie nicht bekommen hat. Also die hat sie natürlich auch vor allem deswegen nicht bekommen, weil AEW auch mehr Geld geboten hat. Aber man hat seitens der WWE, so wie man das mitbekommt, gerade bei Okada und auch bei Ospreay, offenbar sehr stark darauf gesetzt, dass die diesem Namen und diesem Mythos WWE ein bisschen auf den Leim gehen. Also dass man, ein Okada hat zwar schon mal fallen lassen, er wird schon mal cool finden, irgendwie bei der WrestleMania im Main Event zu stehen, aber man hat ihm dann offenbar doch nicht genug geboten und auch nicht genug Sicherheiten geboten, ihn entsprechend darzustellen, auch wenn man es irgendwie versucht hat, über Shinsuke Nakamura da zu sagen, schau, wir können auch den Japaner irgendwie dominant darstellen. Hat das nicht gereicht, sozusagen diese Verlockung der WrestleMania, sondern der hat dann auch offenbar gesagt, und deswegen ist er jetzt hier auch mit den Young Bucks unterwegs, für ihn war das schon auch, ja, ein bisschen ein Grund, eben mit den Young Bucks, mit Kenny Omega zu arbeiten, weil die kennen das seit vielen Jahren, denen vertraut er. Und offenbar vertrauen die alle, zumindest Okada und Ospreay, auch einem Tony Khan, dass er sie bestmöglichst darstellen kann. Und man vertraut offenbar nicht darauf, dass die WWE das so gut könnte, zumindest von der Seite. Bei Mercedes Moné war es ja auch in erster Linie natürlich eine Geldfrage. Die war ja in aktiven Verhandlungen auch wieder mit der WWE. Wollte da offenbar so den Gehaltslevel einer Becky Lynch, einer Charlotte Flair haben. Das wollte man ihr offenbar nicht zugestehen. Wird man jetzt sehen, ob sich's für AEW entsprechend lohnt. Aber grundsätzlich sage ich natürlich, wenn ich die Leute unter Vertrag habe, und Okada war ja eine Überraschung, Monet war so eine angekündigte Überraschung, bei Will Ospreay war es eigentlich klar, also der hat im November hier unterschrieben, da war klar, der wird im Februar, wenn hier die New Japan Commitments abgeschlossen sind, wird er auch auftreten, das hat er auch gesagt, also zur Road to Revolution im Februar, März kann man mit ihm rechnen. Und nein, also ich finde nicht, dass man die irgendwie jetzt nicht gut eingesetzt hätte oder auf einen anderen Zeitpunkt hätte warten müssen. Ich glaube, du musst die Leute einfach dann einsetzen, wenn du sie auch zur Verfügung hast.
Ich glaube, es ist einfach irrelevant, weil die Road to WrestleMania, die ist halt WWE. Und ich glaube nicht, dass, wenn es keine WrestleMania ist, dass irgendwie jetzt auf einmal 500.000 Leute mehr bei AEW einschalten, weil eine Money debütiert oder sonst was. Also ich glaube einfach, das sind zwei getrennte Produkte, die auch zu unterschiedlichen Zeiten laufen, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob du jetzt sagen musst, ja, der Road to WrestleMania bringt ja mehr Ratings. Ja, aber die Ratings bei WWE sind es gerade auch runtergegangen im Vergleich zur Vorwoche. Und das ist einfach, es ist nicht mehr so, dass diese, also grundsätzlich, was wir generell über Ratings reden, ich glaube, diese Ratings, aus diesem Denken müssen wir ein bisschen rauskommen, dass die halt so das Ausschlaggebendste oder allein Ausschlaggebende sind. Weil, wie gesagt, dann würdest du nach der Logik halt sagen, ja, bei WWE ist aber der Hype irgendwie nicht da, weil ist gerade WrestleMania, aber die Ratings gingen gerade zurück. Warum? Das ist doch nicht logisch. Ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte und es hätte keinen Einfluss darauf. Also deswegen würde ich einfach als AEW einfach sagen, es ist Wumpe, ob es gerade World Rumble ist, WrestleMania oder gerade ein Loch zwischen WrestleMania und einem B-Pay-Per-View. Es ist egal.
Okay, lass mal so stehen.
Also ich würde vielleicht noch sagen, was eine kleine Enttäuschung war für mich, war das Sasha Banks Rating tatsächlich, weil da hätte man sich mehr erwartet, und das war eigentlich wirklich so auf dem Niveau der Vorwoche, wo gefühlt jetzt nichts Großes passiert ist. Die Ratings selber, das predige ich ohnehin immer wieder, also da muss man natürlich im Kontext des restlichen Fernsehens sehen, das heißt, die kann ich auch nicht so vergleichen mit aber vor 5 Jahren, denn vor 5 Jahren hatten noch 20-25% mehr Leute überhaupt Zugang zum Kabelfernsehen.
Die Quoten sind trotzdem dezent runtergegangen.
Die sind grundsätzlich runtergegangen. Und was ich halt auch noch sagen muss, das ist halt wieder dieser Bereich, die WWE ist heiß. Es sind ja nicht alle solche Wrestling-Fans, die sagen, hey, 4-mal, 5-mal die Woche Wrestling, ja, das gucke ich mir doch an. Sondern der normale Wrestling-Fan, der hat natürlich auch noch andere Dinge zu tun.
Ach Quatsch, der hockt in seinem Keller und guckt Wrestling.
Ganz genau.
So wie wir.
Und wenn die WWE, also das ist vielleicht ein Thema, wo ich sage, Road to WrestleMania, die Storylines in der WWE sind natürlich entsprechend gut. Ich habe hier ständig The Rock, ich habe ständig Roman Reigns, ich habe ständig Cody Rhodes als die ganz großen Draws im Moment. Und wenn ich jetzt vielleicht als Wrestling-Fan sage, ah, Raw war jetzt cool, jetzt sagen sie aber hier, bei SmackDown geht die Geschichte weiter, oder bei SmackDown sagen sie jetzt hier, ah, bei Raw tritt jetzt auch The Rock auf, dann gucke ich mir vielleicht tendenziell gerade jetzt eben zur WrestleMania-Zeit eher mal das WWE-Produkt an, dann habe ich vielleicht schon 4-5 Stunden vorm TV mit Wrestling verbracht in der Woche, und dann ist eben die Frage, gucke ich jetzt trotzdem auch nochmal Dynamite diese 2 Stunden, oder habe ich meinen Wrestling-Fix im Prinzip eh schon bekommen? Das wird für mich dann auch erklären, wieso jetzt eben natürlich auch gerade während dieser Road to WrestleMania, wenn wir jetzt von der gesprochen haben, nicht alle Augen vielleicht auf AEW gerichtet sind.
Okay, du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, Markus, nämlich das Stichwort Draws, also Wrestler, Wrestlerinnen, die ja die Augen auf die Promotion lenken. Und da sind wir beim nächsten Punkt angekommen, den auch der Ultimate Warrior uns in einem Discord-Beitrag nochmal vor Augen geführt hat, zunächst einfach mal. Da geht es nämlich auch darum, ob es denn AEW gelingt, eigene Stars zu kreieren. Wir haben jahrelang über die Four Pillars gesprochen, also Sammy Guevara, Darby Allin, Jack Perry und MJF. MJF ist aktuell verletzt. Der war absolut natürlich on top als Champion, muss man sagen. Aus den 3 anderen, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ist es nicht das Problem gerade, dass vielleicht AEW mit CM Punk den einzigen großen Draw gehabt hat und den auch wieder verloren hat und danach und auch dabei es nicht geschafft hat, neue Draws selber zu kreieren? Ist das nicht das Problem gewesen? Und deswegen stagniert momentan das Produkt, weil die Leute, die als Produkt gefesselt sind, die schalten ein, aber sie schaffen es eben nicht, einen Wrestler, eine Wrestlerin oder auch eine Storyline zu kreieren, die über diese Blase hinausgeht. Ist das das Problem momentan bei AEW?
Ja, aber wie willst du das denn machen? Wie willst du das auf Knopfdruck haben?
Ich weiß nicht, wieso auf Knopfdruck, das sage ich ja nicht. Aber wir sprechen ja von der Entwicklung, die jetzt über, wir reden ja nicht nur über die letzten 3 Wochen, sondern wir reden jetzt ja wirklich über die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre.
Aber das Unterschied ist halt einfach, ein CM Punk ist ein Draw, weil der einfach über 10 Jahre im Business ist und dann noch abseits vom Business auch noch bei UFC ist und sonst irgendwo überall ist. Weil er noch die Pipebomb gemacht hat. Also wir reden von über 10 Jahren.
Was ist denn mit Leuten wie einem Adam Copeland, der reingekommen ist und quasi gar keinen Einfluss auf das Geschehen gehabt hat, was so die Zahlen angeht, ganz offensichtlich.
Aber warum da auch nochmal? Er ist doch bei WWE vorher gewesen. Direkt vorher.
Ja, aber man
also es ist nicht so, dass er 7 Jahre lang nicht da war.
Meinst du jetzt Adam Copeland, meinst du?
Ja. Ja.
Aber man hat es auch nicht geschafft, andere Namen, die Four Pillars wurden immer wieder gehypt, die hat man trotzdem nicht geschafft irgendwie.
Okay, dann gehe ich nochmal anders ran. Also ich habe ja vorhin gesagt, du kommst halt irgendwann an so eine Wand. So, und du bist halt gerade an dieser Wand, die in Amerika, zumindest auf jeden Fall, die anderen Märkte sind ja andere Zahlen, wo du einfach so gerade an dieser Kante bist von deiner Bubble. Damit du aus dieser ausbrichst, muss etwas absolut Ungewöhnliches passieren. Was Ungewöhnliches ist dann halt im Fall von einem Wrestler, den eigentlich alle seit 7 Jahren zurückhaben wollen, der nach 7 Jahren zum allerersten Mal plötzlich wieder im Fernsehen ist. Ja, das ist dann was anderes.
Oder eine Geschichte, wegen der man einschaltet? Ich sag mal so, das Undisputed Kingdom, deswegen schaltet niemand ein.
Ja, aber du hattest dann beispielsweise, du hast dann eine Geschichte wie Adam Cole und MJF, die halt echt gut war und bei den Fans richtig beliebt war. Trotzdem weißt du, das wird nicht die Ratings auf einmal nach oben ballern, weil du bist halt in dieser Grenze drin. Du bist nicht so, dass du jetzt außerhalb dieser Bubble mit irgendwelchen aus anderen Bereichen wie Hollywood bekannten Gesichtern sagen kannst, hey, wir drücken das jetzt hoch, wir bringen jetzt The Rock und Cena am besten noch, oder eine Legende, die 30 Jahre gewesen hat, wie der Undertaker.
Wir können auch die Ric Flair geholt, hallo?
Es ist aber einfach was anderes, wenn du halt eine Company hast, wo also, du eben nicht also, sagen kannst.
Den Punkt gerade sehe ich halt nicht, weil man hat ja so viele bekannte Namen von WWE rübergeholt. Du hast einen Bryan Danielson geholt, du hast Adam Copeland geholt, du hast einen Jon Moxley geholt.
Aber als du die geholt hast, als ein Bryan Danielson gemeinsam mit einem Adam Cole gekommen ist, das war auch genau der letzte Zeitpunkt, wo der große Hype da war. Richtig. Danach dann nochmal mit Punk, aber das war so, da war dieser Bass da und ich glaube, man muss das ganz, ganz stark unterscheiden, sozusagen die Draws im Wrestling, also für die Wrestling-Fans, für diese Anzahl, diese paar Millionen Leute in den USA, die regelmäßig Wrestling gucken. Das soll jetzt eine Gruppe vielleicht sein von 30 Millionen, die da immer wieder mal im Laufe des Monats zumindest für eine halbe Stunde ein Wrestling-Produkt sich anschauen. Und aus denen du da irgendwie zehren kannst. Und das, was du genannt hast, die Mainstream-Stars, also sowas wie einen Hulk Hogan, einen Steve Austin, einen Rock, die nämlich auch, wie das Produkt heiß war, also auch ein Steve Austin und ein Rock waren ja zu dem Zeitpunkt noch keine Hollywood-Stars. Das war halt die Attitude Era, als wirklich sehr, 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 sehr viele Leute das geguckt haben. Und die sind sozusagen aus der Wrestling-Bubble ein Stück weit ausgebrochen. Also die kanntest du dann auch im Alltag. Das ist, wenn du so in den 90ern Jahren in einem Einkaufszentrum irgendwo in den USA unterwegs warst und plötzlich hast du da, sag mal, in der Zivilbevölkerung außerhalb von einer Wrestling-Show Leute mit Wrestling-Shirts gesehen. Oder in den 80er Jahren ein Hulk Hogan. Das ist jetzt der Letzte, der das irgendwie ein bisschen geschafft hat, war ein John Cena. Vielleicht noch, der jetzt natürlich auch in Hollywood ist. Der jetzt auch, als er wieder zurückgekommen ist, letztes Jahr während dem Streik, es tatsächlich geschafft hat, hier Zahlen zu bewegen. Also das war wirklich ein Draw in dem Sinne, der wurde für House-Shows angekündigt und plötzlich sind da die Tickets gelaufen. Das muss man unterscheiden, weil auch die WWE hat in dem Sinn keinen Mainstream-Draw. Natürlich, der Rock ist jetzt im Moment da, aber weder ein Cody Rhodes, noch ein Seth Rollins, noch ein Roman Reigns sind jetzt Namen, die, sage ich mal, außerhalb der Wrestling-Bubble wirklich im Mainstream in den USA bekannt sind. Also das muss man halt auch mal
vergleichen. Ich glaube, am ehesten noch Roman Reigns, oder? Allein dadurch, dass er halt auch schon in Filmen mitgespielt hat und so.
Ja, also vielleicht noch, aber ich sag mal,
wenn... War auch da nur am ähnlichsten, weil selbst wenn du da die... Guck dir die WWE-Ratings der TV-Jahre halt an, als Diagramm. Da siehst du dann auch nicht von wegen so, okay, die haben den aufgebaut und auf einmal geht das hier um 20, 30, 40% nach oben.
Also ich glaube, wenn du 1999, 2000 irgendwie dir 100 zufällig ausgewählte Amerikaner geholt hast, gesagt, Foto von Steve Austin und von Rock, könnt ihr sagen, wer das ist und wo man die sehen kann. Und ich nehme heute aus der gleichen Demografie 100 Amerikaner und zeige ihnen ein Foto von Cody Rhodes und Roman Reigns, wären wahrscheinlich deutlich weniger, die wiedererkennen. Es wäre natürlich auch deutlich weniger einen Kenny Omega und einen MJF wahrscheinlich wiedererkennen, das ist auch klar. Ich glaube, dass MJF tatsächlich noch das Potenzial hätte, da groß zu werden, weil der auch sehr gut, also ich glaube, um da auszubrechen, du musst natürlich auch so ein bisschen in anderen Medien, in Talkshows, bei irgendwelchen Auftritten musst du irgendwie, ja, auch gut dastehen.
Du brauchst vor allen Dingen Zeit.
Genau, und ich glaube, dass tatsächlich das größte Potenzial für einen Star, also für einen großen Star, für einen Wrestling-Draw, nenne ich es mal, im Moment AEW mit Will Ospreay hat. Also ich glaube, dass der wirklich, wirklich groß werden könnte, weil der eben uns jetzt alle auch ein bisschen positiv nochmals, also vor allem er schafft es auch mittlerweile sehr gute Promos ohne Schimpfwörter zu halten. Das war ja so in Japan immer ein bisschen das Thema. Also da arbeitet er sich gerade rein. Er hat auch selber, er war kürzlich bei Jericho im Podcast, das habe ich mir angehört. Da hat er zum Beispiel gesagt, also er weiß selbst, er muss sehr, sehr viel noch lernen, was dieses ganze TV-Produkt und Live-TV-Produkt Wrestling angeht, das darf man halt auch nicht vergessen. Der kommt aus Japan, der kommt von House-Shows, der kommt von, ja, natürlich Live-Übertragungen auf New Japan World, aber der musste jetzt nicht sozusagen in einem TV-Produkt ein Match strukturieren, wo er wusste, so, jetzt mal 3 Minuten Match, dann gibt's Werbepause, dann bekomme ich irgendwie nur 8 Minuten für mein Match und oh, wir haben jetzt irgendwo ein Problem, das Match müsste jetzt mal auf 6 Minuten runterkürzen. Plus schauen, wo ist die Kamera, plus eben dieses ganze Live-Promos vor Publikum. Das ist ja bei New Japan auch eher, sage ich mal, hat sich das alles Backstage abgespielt. Also der hat selber gesagt, der hat da sehr, sehr viel zu lernen. Das macht er meiner Meinung nach im Moment sehr, sehr gut. Und also ich sehe den tatsächlich vor allem auch in Europa dann, also England darf man nicht vergessen, ist ein sehr wichtiger Markt auch für AEW, nicht nur wegen All-In, sondern auch was Fernsehrechte angeht. Also den großen Mainstream-Star, der sowohl in den USA als auch in Europa funktioniert. Ja, den hatten wir zuletzt vielleicht mit einer, das war so die Ära Bret Hart, British Bulldog vielleicht. Also da sehe ich durchaus Potenzial und da sehe ich auch mehr Potenzial für AEW derzeit als für die WWE, was jetzt diese Präsenz in Europa angeht.
Genau, da warten wir mal ab, wie Bash in Berlin läuft. Aber nach dieser absoluten Laudatio auf Will Ospreay, bin ich bei dir. Mich hat er ja auch die letzten Wochen absolut überzeugt. Wen man aber jetzt ja Richtung Main Event pusht, das ist ja eindeutig in Swerve Strickland. Das wird ja auch jemand sein, auf den man hier setzt. Ich finde, was AEW in der Vergangenheit eben nicht gut gemacht hat, ist, die 9 Leute, die man in dem Main-Event angehoben hat, dann da auch drin zu halten. Das war die große Kunst. Man hat sehr oft Leute bis zu einem gewissen Punkt gebracht und dann hat man sie wieder fallen lassen und dann sind sie irgendwo anders gelandet. Und das hoffe ich, dass sie das zum Beispiel bei Swerve Strickland, bei Will Ospreay und dann eben auch bei anderen Namen, dass man das nicht macht. Zum Beispiel bei Jack Perry hat man diesen Fehler auch gemacht in der Vergangenheit. Den hatten wir an der Position, wo er gesagt hat, so jetzt, der könnte jetzt den nächsten Schritt gehen und dann ist er wieder durchgefallen. Und das hat man mit vielen anderen Namen gemacht. Ich glaube auch, dass ein Orange Cassidy in einer Position wäre, womit dem mehr möglich gewesen wäre, weil der gehört für mich zu den Eigengewächsen, in Anführungsstrichen, die bei AEW super funktionieren, die connecten und mit dem man auch mehr machen könnte. Was halt eben auffällig ist, ist, dass AEW eben nicht schafft, aus diesen durchaus vorhandenen Namen dann auch jemanden wirklich noch mal weiter nach außen größer zu machen. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist rein vom Talent her, ist das AEW-Produkt, was momentan da ist, jetzt noch mit Okada, mit Ospreay, mit Monet. Also das ist so gut wie selten zuvor. Ja.
Ich will da trotzdem widersprechen.
Was denn?
Weil das wäre nämlich einer der Punkte, den ich nämlich lobend erwähnen muss in den letzten Monaten, dass man halt eben genau das macht, dass man Stars generiert und aufbaut. Und mit Stars meine ich halt nicht von wegen so, ey, ein Top-Draw wie bei Austin oder CM Punk, sondern halt innerhalb der Company. Du hast nur einen Main-Event-Spot. Du kannst es nicht sagen, ey, wir machen jetzt 80 Main-Eventer. Das gibt es auch bei WWE nicht. Faktisch gibt es das deutlich da nicht. Das hat halt einen Grund. Aber was man halt deutlich macht bei AEW, und das ist halt das, was ich halt meinte, wäre ein Punkt, wo ich sagte, ja, da hat man ein Problem analysiert und da arbeitet man dran, dass man versucht, Leute wie ein Swerve halt zu pushen, das geht halt echt lang und Swerve klickt halt bei uns wie sonst was. Du hast
kann ich verstehen. Aber da will ich abwarten, bevor ich jetzt da sage, ah, das machen sie richtig, da will ich abwarten, ob sie den Weg gehen oder ob sie irgendwann sagen, oh nee, wisst ihr, lassen wir jetzt halt wieder gegen jemand anders wrestlen, so, weißt du?
Genau, das muss man jetzt sagen. Ich kann nur sagen, was bislang ist. Ja. Und bislang bin ich da sehr happy und du hast halt schon so, dass gerade dieses AEW war eigentlich nicht breit aufgestellt, dass man das eigentlich jetzt ziemlich gut gemacht hatte, gerade auch, wo MJF ausgefallen ist mit einer Verletzung, dass du da trotzdem innerhalb von einigen Monaten es geschafft hast, dass du halt so eine Riege von mehreren potenziellen Leuten hast, die du halt im Main Event packen kannst und die sich halt groß anfühlen. Und das finde ich halt positiv, weil also ich finde nämlich genau, dass man das erkannt hat und daran sehr stark feilt, genau wie man halt bei den jungen Talents, es macht teilweise sehr jung, wenn man sagt, ja, komm hier, Next Step, wir packen jemand Älteren an deine Seite und packen Nick Wayne dahin und alles klar, du profitierst davon. Dann nehmen wir jetzt einen Hook, alles klar, Jericho daneben, du profitierst davon. Dass man momentan in vielen Bereichen am Tune ist, ich fasse mal einfach jetzt mal schnell zusammen, bei den Frauen genauso, Hauptproblem war halt einfach, okay, Oster war halt nicht das Breiteste, aber es fehlten vor allen Dingen Characters. Ja, was macht man? Man entwickelt jetzt mal langsam Figuren, die auch connecten. Also wenn du halt eine Julia Hart siehst und Sky Blue, alles klar. Jetzt, hey, eine Statlander beginnt einen Charakter zu kriegen. Ich glaube es nicht. Es ist unglaublich. Du hast eine Willow, die langsam funktioniert. Du hast jetzt mit Mercedes Moni jemand, der klickt. Du hast bei...
Ja, die klickt bei mir noch nicht, aber wir sehen.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Einfach, wo du sagen kannst, alles klar, da können wir einen schnellen Charakter machen. Gerade bei den Frauen, finde ich, merkst du es gravierend, dass du halt da wirklich dran arbeitest und das dauert einfach. Und das ist einfach, glaube ich, der Punkt, wo die, egal was wir jetzt bei AEW die ganze Zeit besprechen, ich glaube, die Frage ist immer, welche Erwartungshaltung hast du? Und bei mir ist es, glaube ich, einfach der Punkt, dass ich im Hinterkopf habe, okay, wie ist ein The Rock so groß geworden? War der von Anfang an so? Nein. War der nach dem zweiten Jahr so? Nein. Nach dem dritten Jahr? Auch nicht.
Doch.
Das hat bei mir einfach, bis er dieses absolute Standing hatte, hat es gedauert.
Wenn so, The Rock ist 96 debütiert, nach 3 Jahren sind wir bei 99, da war er schon einmal Champion und hat WrestleMania geheadlined.
Nein, ich meine jetzt so, dass er der Größte schlechthin ist. Also das ist einfach, du hattest zusätzlich auch noch eine Reichweite, die du halt nie wieder im Wrestling haben wirst. So, und du hast halt einfach die Bubble, in der du halt bist, das ist, jede Company hat ihre Bubble und ihre Zielgruppe. Und innerhalb dieser kreierst du halt Stars und das dauert. Und deswegen erwarte ich nicht von wegen, ich will jetzt die mega Top-Draws, sondern ich möchte Stars innerhalb des Rosters haben. Dass ich das Gefühl habe, ey, ich sehe dieses Roster und du bist derjenige, warum ich einschalte und du bist derjenige, warum ich einschalte.
Aber fehlt uns da nicht dann auch was beim Storytelling? Fragezeichen, das ist die nächste Baustelle, die wir hier haben.
Ja, und da wollte ich dann auch noch hinterher werden. Selbst daran hat man gearbeitet. Man hat halt, was vielleicht nicht vorhanden ist bei dir, aber ich hatte halt zum Beispiel Samoa Joe, Hangman und Swerve. Dieses Hangman-Swerve, das war für mich eine Top-Draw-persönliche Fehde.
Ja.
Das war der Grund, wo ich einfach dachte, ach du meine Güte, da schalte ich ein. Die ist im Übrigen erst Revolution beendet worden. Das ist noch nicht zig Monate her. Zeitgleich hat man aber viele Storylines nebenbei gemacht und die auch weiterlaufen lassen oder halt entwickeln lassen. Und das ist das, was uns momentan so gut gefällt, dass du halt wirklich mehrere Storylines merkst, okay, da passiert was. Du siehst bei den Frauen, alles klar, bei Julia Hart und da ist eine Story, das geht dir schon mal verwochen. Ich verstehe das. Hey, Christian Cage und Adam Copeland, ja, da hatten wir das Finale, aber die Story schwellte auch dann. Eddie Kingston und seinen Titel, alles klar, das schwellt dann auch. Ach, dann haben wir doch hier Adam Cole und seine Company, ja, da schwillt auch was.
So, bei mir schwillt
ich will halt was sagen, ja, aber du hast halt einfach
aber
genau das, was du halt vorher so wenig hattest, wo du nur Wrestling hattest, man hat dieses deutlich mehr Storytelling drin, auf nicht Fokus auf eine Sache, sondern auf viele kleine Sachen, wodurch man halt beginnt, den Wrestlerinnen und Wrestlern Profil zu geben.
Aber es dauert. Wir sind da noch im Anfang. Ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig. Und weil es wird sehr oft so wahrgenommen, als ob es bei AEW gerade keine Geschichten gibt. Das ist aber de facto nicht so. Aber es gibt auch natürlich Geschichten, die floppen. Das muss man auch ganz klar hier an der
Stelle definitiv
sagen. Ne? Also der Teufel, schöne Grüße an den Teufel an der Stelle und an das, was da rauskam. Was war nochmal mit Wardlow? Oh mein Gott, alter Schwede.
Ja, ich sag nur, I did it for the people. das hast du, glaube ich, immer. Also du hast nie eine 100% Quote und das erwarte ich auch nicht. Aber das ist natürlich, da floppen immer irgendwelche Sachen oder auch irgendwas geht durch, funktioniert einfach gar nicht und zündet nicht. Tony Storm, sage ich mal, einfach nur mit Purasso, das war, boah, schlimm. Aber wichtig ist, dass man halt erkennt, wo man hin will und was der Weg sein soll. Und übrigens, wenn wir nachher zum Weg geht, ich finde wirklich, in der Revolution hat man so viel geändert und auch von der Darstellung her. Ich finde das in Sachen, wie gesagt, Storytelling und vor allen Dingen Charakterentwicklung und Standing-Entwicklung echt nicht schlecht. Es ist aber halt nur einfach, ja, relativ am Anfang.
Das heißt, du forderst weiterhin Geduld ein, sozusagen. Markus, wie siehst du hier die Entwicklung der Storylines? Weil das war ja...
Also nee, Moment, Geduld nicht. Ich bin zufrieden, nur ich erwarte jetzt nicht das Serienfinale von Walking Dead Staffel 8, sondern einfach, ja, ich bin gerade in Staffel 1 und 2.
Aber das waren die guten Staffeln.
Ja, das stimmt, schlechtes Beispiel. aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin einfach zufrieden. Mit dem, was ich gerade habe, bin ich einfach sehr zufrieden, weil mir der Weg gefällt. So, ich bin wieder ruhig. Entschuldigung für den Monolog.
Alles gut. Aber Markus, auch an dich nochmal die Frage hier. Storylines. Ne? Weil das ist auch was hier der Ultimate Warrior kritisiert hat, dass das Produkt aktuell inhaltlich gut wäre, aber eben ohne die große Story und damit nicht nachhaltig. Wie siehst du dieses Statement?
Nein, also sehe ich auch nicht so. Also vor allem, man hat es denn begonnen. Wir haben sehr stark, das habe ich vorhin schon angesprochen, den ganzen Bild all in, all out. Das haben wir sehr stark kritisiert. Da hatten wir, das war für mich auch so diese, das habe ich am Anfang schon gesagt, auch so ein bisschen, glaube ich, da hat die ganze CM Punk-Geschichte im Hintergrund für sehr viel Unruhe gesorgt und für sehr viel Ressourcenbindung. Ich sehe es eigentlich seit dem Herbst letzten Jahres, sehe ich deutlich stringentere Storylines. Also ich sehe wesentlich langfristigeres Booking. Ich sehe durchaus gut erzählte Geschichten, die sich nämlich auch über die einzelnen TV-Sendungen hin zum Pay-Per-View entwickeln, die auch nicht immer, das ist jetzt natürlich auch mit mehr Pay-Per-Views. Wir hatten zu Beginn eher so diesen Zyklus, alle 3-4 Monate ein Pay-Per-View, dann gab es eine Story, die wurde zum Pay-Per-View beendet und dann wurde mit den Charakteren, waren die in einer neuen Fehde, gab's neue Stories. Jetzt erzählt man Stories teilweise über mehrere Pay-Per-Views hinaus. Zu den Frauen muss ich auch sagen, also wir haben jetzt hier mit Jen Pepperman, das ist die langjährige Writerin bei WWE, die gekündigt hat, die jetzt bei AEW ist, die vor allem bei SmackDown für die Storylines bei den Frauen damals zuständig waren, die offenbar auch sehr gut mit Mercedes Moné persönlich kann. Das heißt, die hat jetzt sozusagen natürlich hier ihre Haus- und Hof-Storyline-Writerin in der Company. Und ich denke aber mal, wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier eine Person, die sich speziell auf Storylines für die Frauen fokussiert, nämlich nicht nur für Mercedes, dann sehe ich da durchaus viel Potenzial. Jetzt haben wir noch eine neue Zusammenarbeit mit Stardom steht im Raum, mit CMLL steht was im Raum. Also da sehe ich gerade bei den Frauen sehr viel Potenzial. Und ja, bei den Männern, also ich habe die Geschichte mit den Young Bucks, die hat man jetzt mit Sting erzählt. Das geht jetzt nahtlos weiter mit Okada, mit Eddie Kingston. Gut, der BCC hat so ein bisschen eine Sonderstellung. Das ist so ein bisschen die Bryan Danielson Abschiedstour. Aber also wenn meine Geschichte einfach ist, Bryan Danielson möchte bis zum Ende seiner Karriere einfach einen Banger nach dem anderen raushauen, dann ist das für mich auch eine gut erzählte Story. Wir hatten jetzt die ganze Geschichte mit Adam Copeland und Christian, die man sehr lange ja auch entsprechend erzählt hat, wo ja auch Nick Wayne dabei war. Das heißt, da haben wir eigentlich einen jungen Star, der jetzt eigentlich in einer der Top-Storylines eigentlich laufend zu sehen war. Da erwarte ich mir natürlich einiges. Hook und Chris Jericho haben wir schon angesprochen. Das geht jetzt in diese Richtung. Ja, wer ein bisschen komplett untergegangen ist, war jetzt ein Jay White. Also ich hoffe mal, dass der jetzt mit diesem nach diesem Intermezzo wieder ein bisschen auch als ernstzunehmendes Talent sich etablieren kann. Wir hatten aber genauso die Geschichte mit Joe Swerve und Hangman Page, die auch noch nicht auserzählt ist. Also diese Kritik von wegen, wir haben hier keine Stories, die man irgendwie erzählen kann. Und ich glaube eben, MJF, Adam Cole, wenn die nicht, vor allem dieses Verletzungspech von Adam Cole nicht dazwischen gekommen wäre.
Von beiden.
Und dann im Endeffekt von beiden hätten wir eine viel, viel besser erzählte Geschichte zwischen den beiden schon bekommen. Also ich glaube, da hat man die Geschichte halt künstlich in die Länge ziehen müssen und konnte sie dann auch nicht so auserzählen, wie es geplant ist, aber ich sehe das mal eher als Kapitel 1 und gehe mal von einem Kapitel 2 aus, wenn die beide wieder fit sind. Es ist natürlich ein Kenny Omega weggefallen, mit dem hätten wir wahrscheinlich auch größere Stories geplant gehabt, also auch im Hinblick jetzt mit Okada. Das heißt, wenn ich mir alles anschaue, was eigentlich schon gelaufen ist und was mit weniger Verletzungspech wahrscheinlich gelaufen wäre, kann ich diese Kritik von wegen, die Stories sind schlecht oder nicht vorhanden, die kann ich ja nicht ganz nachvollziehen. Ich habe natürlich nicht so diese WWE-Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die WWE anschaue, habe ich gefühlt jetzt seit 4 Monaten hier R-Truth in der Fehde mit
dem Judgment Day?
Dem Judgment Day, genau. Also ja, das ist eine Geschichte, die bekomme ich wöchentlich erzählt, aber ob die jetzt qualitativ mich so mitreißt,
ey, nichts gegen dass R-Truth, ich die
jede
ja.
Woche sehen möchte. Nein, also R-Truth finde ich großartig. Hier. Also der ist, dem gönne ich ja alles, was ihm irgendwie passiert. Wir haben natürlich hier die Bloodline-Story. Das sind alles gut erzählte Geschichten, aber gefühlt muss ich halt sagen, bei der WWE, ja, da habe ich diese Geschichten, die erzählt werden, aber die dauern mir gefühlt manchmal schon ein bisschen zu lange und sind mir ein bisschen zu redundant. Und da sehe ich zu oft die gleichen Matches oder gefühlt dasselbe Match jede Woche in leichter Variation.
Baby Steps, das haben Shaggy und ich letztes Mal gesagt. Triple H's Baby Steps und Storytelling sind das.
Ja,
Baby Steps.
Baby Steps. Und auch, ja. wenn ich mir das jetzt ansehe, also Vince McMahon ist ja da offiziell mal im Sommer vorletzten Jahres dann zurückgetreten. Und dann hat Triple H eigentlich mit kompletter kreativer Kontrolle mehr oder weniger mal gestartet. Und wann ist denn das WWE-Produkt, wenn ich jetzt, das war glaube ich im Ende Juli, wann ist denn das WWE-Produkt letztes Jahr wirklich, wirklich gut geworden? Das war auch so vielleicht um Road to WrestleMania herum. Das heißt, das war auch mal ein gutes halbes Dreivierteljahr, was das gedauert hat, bis wir dann so auf ein vernünftiges Niveau gekommen sind, wo wir jetzt sind.
Da muss man nur anmerken, WWE hält das Niveau ziemlich gut.
Absolut, ja, das ist auch gar nicht das Thema. Aber ich sag mal, da die mussten auch mal sozusagen aus ihrer Krise, und ihre Krise war halt einfach, weiß ich nicht, die letzten 15 Jahre Vince McMahon, wo die Stories und das Produkt einfach nicht mehr wahnsinnig gut war. Aber aus der mussten sie auch mal rauskommen, mussten sich sozusagen ein bisschen neu orientieren. Du kannst ja beim Wrestling auch nicht sagen, das wäre so die Vince Russo, Eric Bischoff Nitro-Geschichte gewesen. Wir machen ja keinen Reboot und sagen so, jetzt werfen wir alles weg.
Oh, das wäre super.
Und fangen mit einem Clean Slate und klaren Tisch wieder an, sondern du musst ja sozusagen deine Altlasten mal irgendwie ein bisschen deponieren und dann eigentlich diesen neuen Weg einschlagen.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal so letztes Jahr All-In als Ausgangspunkt dafür nehme, bin ich mit der AEW-Storyline-Entwicklung gar nicht so unzufrieden.
Okay.
Kann ich da kurz mal das nächste Thema schon mal mit reinpacken?
Pack ruhig mal das nächste Thema mit rein.
Im Moment muss ich anmerken, Olf ist eigentlich offiziell der Moderator hier. Eigentlich sind nur Zuhörer. Und zwar geht's bei mir ein bisschen darum, dass das sich halt so als komplex für mich anfühlt. Als wenn man halt wirklich gesagt hat, okay, wo sind unsere Probleme und auch vor allen Dingen, was ist unsere Identität? Und dazu gehört ein bisschen, W hat ja auch einen Producer, meine ich, geholt, der bei WWE war. Und nach Revolution hat man ja vieles geändert bei Dynamite mit neuen Logo, neuer Stage, neuen Theme-Song, der sehr geil ist. Und diese Darstellung, diese Präsentation will ich halt mit reinnehmen, weil die ist für mich ein bisschen symbolisch dafür, was man halt gemacht hat. Und vielleicht, weshalb es mir momentan auch wieder mehr gefällt als vorher, weil zum Beispiel, wir hatten ja Dynamite, dann diese Hochglanzdarstellung in Blau und Rot. Und da hatten ja einige scherzhaft ja gesagt, ja, das ist eigentlich so WWE. Das ist, als wenn ihr sagen würdet, ey, War und Smackdown. Jetzt beim neuen Design hat man ja wieder das Ursprüngliche mit diesen Farbbomben, also diese 1000 Farben drin, implementiert. Man hat dann auch gesagt, ey, bei der Stage, was war denn ursprünglich mal da? Das waren die Röhren. Mag man jetzt lächerlich finden, aber das ist halt ein Teil davon, dass man sagt, ja, vielleicht sind wir einen Schritt zu weit weggegangen hin zu Hochglanz und wir haben ein bisschen unsere Identität verloren. Das geht dann halt auch weiter, weil das ist halt nicht nur, dass man sagt, ja, neues Stage, neues Logo, neuer Theme-Song, sondern es sind auch so Kleinigkeiten, die man macht. Und man hat gesagt, okay, was hat uns auch unter anderem ausgemacht, was halt Olf gar nicht mag?
Gewalt!
Nee, nicht Achso. Die Gewalt, sondern halt das Ranking-System. Also hat man gesagt, ja, okay, wir bringen das zurück. Das ist ein kleiner Baustein.
Moment, aber es ist ja schon wieder weg.
Ja, aber ich will nur sagen, was man so versucht, gerade rauszufinden, was ich so spüre. Dann hat man bei Revolution angefangen, okay, wir haben Interviewsegmente, beziehungsweise sind keine Interviewsegmente, sondern einfach, dass er so sportsmäßig sich anfühlt, wo man Backstage sieht, wie jemand sich warm macht. Okay, bei Dynamite macht man das weiterhin. Wo ich dann dachte, okay, was ist denn jetzt los? Und dann siehst du auf einmal beim Entrance, ey, wir schalten kurz zu Winnie Young, beziehungsweise Winnie Paquette. Und während der Entrance ist, sagt sie was, wie halt dieses Live-Sport-Feeling. Also ich habe das Gefühl, man versucht gerade, wieder sich mehr abzusetzen vom WWE-Produkt, wie das ist und wie man selber von der Identität her ist. Das wiederum ist auch bei den Dynamite-Folgen vom Aufbau her zu sehen. Weil damals hatte ich mal einen Podcast gesagt, was ich halt sehr cool bei Dynamite finde, ist, dass man mir immer irgendein Match gibt, oder meistens ist es ein Main-Event oder irgendein Moment, aber meistens ist es ein Main-Event gewesen, der Grund ist, warum ich nächste Woche unbedingt einschalten möchte. Und dass das meist sehr unterschiedlich ist. Und genau das sehe ich momentan auch bei Dynamite. Dass man halt, ja, der Vorwurf kommt, hey, die hauen die ganzen Dream-Matches raus. Aber momentan ist es halt so, dass ich jede Woche irgendwas habe, diesen einen Punkt, der mich halt dazu bringt, ey, ich möchte nächste Woche unbedingt einschalten. Ich freue mich nämlich schon drauf, will das sehen. Und dass die Shows unterschiedlicher ist, gebookt sind. Also du hast halt ein normales Match, dann hast du halt dann mal, kommen wir gleich zu, ein blutiges Match oder halt ein Abschluss einer Fehde. Oder du hast halt jetzt, da startet Dynamite jetzt nicht unbedingt jedes Mal mit einem Match, sondern nee, vielleicht auch einfach mit einem Promo-Segment. Oder man sieht erstmal, wie die Leute in die Halle kommen. Dass halt momentan man es macht, dass die Dynamite-Folgen sich unterscheiden und während du guckst, auch eine Diversität dem, was du siehst, da ist.
Bin ich
bei
dir.
Das war zum Beispiel früher cool, das hat man dann irgendwann verloren und ich glaube, man hat genau das analysiert, also mein Gefühl ist halt einfach, man hat wirklich geschaut, was ist eigentlich unsere Identität gewesen, hat uns so cool gemacht. Man hat quasi diese zwei Schritte nach vorne gemacht, jetzt mal einen Schritt zurück und versucht das halt wieder mehr zu forcieren.
Dass man hier ein bisschen ungewöhnlichere Wege geht, einfach mal guckt, was kommt da rein. Also wir haben ja zum Beispiel auch schon die Young Bucks mit Tony Khan in der Gorilla Position gesehen, nur so als auch weiterer Punkt zum
Beispiel. Oh, das war großartig.
Ja? Also, dass man einfach versucht, einfach so ungewöhnliche Seiten zu zeigen und dadurch andere Seiten zu präsentieren von einem Wrestling-Produkt. Das finde ich übrigens ganz gut, also weil das ist auch auffällig. Und wir sehen ja auch eine ganz ähnliche Entwicklung bei WWE, die ja auch in den vergangenen Monaten massiv an der Produktion geschraubt haben. Und auch da andere Kamerafahrten, andere Schnitte, andere Perspektiven teilweise auch, ne, wo du dann wie so der quasi mit der Drohne oder mit so einem Kran irgendwie einmal die Rampe runterfährst. Und ich glaube, das ist genau das, was beide Promotions gerade probieren, nämlich wie kann ich es schaffen, dass mein Produkt ein bisschen anders aussieht? Und wie kann ich es schaffen, dass wir auch diese klassischen Wrestling-Pfade, die nun mal ausgetreten sind, sind wir ehrlich, ne, wir brauchen auch nicht 50 Schnitte am laufenden Band, na, das muss man auch nicht drüber reden, aber es gibt eben auch neue Möglichkeiten, wie du Wrestling präsentieren kannst, mit anderen Kameraperspektiven, mit anderen, vielleicht auch Kameraapparaturen, wir haben welche in Ringpfosten gesehen und ich habe keine Ahnung was alles. Das geht inzwischen alles. Ein Punkt der Identität, das hat David gerade schon angesprochen, ist auch die Gewalt. Und da tue ich mich inzwischen ein bisschen schwer mit, weil ich mich auch da frage, ob das auf Dauer, wenn du so viel Gewalt und auch Blut quasi wöchentlich präsentierst, teilweise sogar mehrfach pro Sendung, ob das zuträglich dazu ist, dass du neue Zuschauer ziehst und dass du es dadurch das Produkt attraktiver machst. Für mich persönlich macht es das nämlich nicht attraktiver, wenn ich am laufenden Band Blut habe und am laufenden Band Gewalt habe und überall gibt es irgendwelche Gegenstände, die verwendet werden und dann wird es noch ein bisschen krasser. Mein Darby Allin mit der Glasscheibe ist natürlich das Nonplusultra, aber nichtsdestotrotz, wenn man in einer Woche, was war das, Glas, Reißzwecken und Feuer hat, wenn man einmal durch die Shows geht, dann finde ich das ein bisschen too much. Markus, wie siehst du den Faktor Gewalt? Also ist das die Reminiszenz an ECW oder ist das einfach ein Versuch, sich auch von WWE abzusetzen?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Absetzen ist. Also wir haben ja jetzt seit allerneuesten, nämlich seit dieser Woche ja auch bei der WWE wieder mal, nämlich Blut als Stilmittel in der Storyline gesehen, allerdings seit sehr, 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 sehr langer Zeit zum ersten Mal. Also wenn es jetzt nicht irgendwie eine zufällige oder irgendwie aus wir wollen nicht bläden, also soll Brock Lesnar einfach mal 50 Mal mit dem Ellbogen hinschlagen, damit wir Blut bekommen ist. Ich sehe zwei Aspekte. Ich sehe den einen Aspekt, wie sehr bringt es mir etwas oder wie sehr schadet es mir vielleicht. Einerseits, was vielleicht Sponsoren angeht, andererseits, was hier eben Zuschauer angeht. Also gucke ich das irgendwie mit meiner Familie, lasse ich das meine Kinder gucken, wenn ich irgendwie Angst haben muss, da wird's blutig. Also ich habe ein Beispiel, nicht mit meinem eigenen Sohn, sondern das war, glaube ich, das erste Bryan Danielson-Match gegen den Hangman damals, nachdem er debütiert ist. Das war eine ziemliche Blutschlacht. Und ich war da, glaube ich, ich habe da Dynamite irgendwie nicht live geguckt diese Woche und war bei einem Freund eingeladen, der auch Wrestling-Fan ist, und habe ihm mal so zwischendurch, dann war irgendwie Essen kochen, und der hat einen Stiefsohn, der war damals, glaube ich, so um die, weiß nicht, 8 oder so, 7, 8. Und der wollte irgendwie dann, ja, darf ich Fernsehen und können wir vielleicht Wrestling gucken? Und ich habe gesagt, na, warte mal, ich habe Dynamite die Woche eh noch nicht gesehen, sag mal, cooles Wrestling. Und also ich wusste schon grundsätzlich, nein, das war Donnerstag, das war ein Feiertag, genau. Also ich habe nur mal so kurz Ergebnisse gelesen, aber jetzt nicht im Detail. Und habe so AW Plus bei dem am Fernseher halt aktiviert und ja, Dynamite eingeschalten und vorgespult und das Match geht los. Und so irgendwie nach 3 Minuten steht hier irgendwie der Blutzombie vor mir, und dann habe ich mal ganz schnell wieder den Fernseher abgeschalten und habe mal ein paar YouTube-Videos, glaube ich, aufgedreht, damit hier nicht irgendwie so, oh, guck mal, ich zeig deinem Sohn hier Wrestling, hier Blutgewalt und Orgie. Also das ist natürlich hier für Familientauglichkeit ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr ist, dieses wir setzen uns von WWE ab, als vielmehr historisch war halt einfach Blut etwas, das es halt im Wrestling gegeben hat. Also vor allem, wenn es halt sozusagen ein bisschen härter zur Sache ging oder wenn die Fehde mal ein bisschen wilder wurde, dann war es halt eigentlich in den 60ern, 70ern, 80ern ganz normal. Also jetzt vor allem eher außerhalb der WWE.
Ja.
Dass es hier auch mal Blut und Gewalt gegeben hat. Nicht nur jetzt bei ECW, da war es natürlich dann so auf die Spitze getrieben, aber das war halt so ein Texas Deathmatch oder irgendwie die Fehde, die jetzt, oder ein Cage Match, wenn es mal irgendwie darum ging, die Fehde sollte hier zu Ende gehen, dann gab es halt einfach Blut. Und ich glaube, der Ansatz von dem Tony Khan ist einfach, ja, Blut ist einfach historisch Teil vom Wrestling, und wenn es als Stilmittel zum Match passt oder wenn das Match das sozusagen auch ein bisschen erfordert oder man damit rechnet, dann gibt's das halt einfach, und wir zensieren uns hier nicht absichtlich. Ich meine, ob das jetzt hin bis zu Feuerglas und sonstigen Dingen gehen muss, sei dahingestellt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man es absichtlich einsetzt, irgendwie um zu schockieren oder um das jetzt irgendwie als Alleinstellungsmerkmal zu haben, sondern ich denke mal, das ist irgendwie so, okay, AEW ist so die moderne Version vom Oldschool-Wrestling, wie es eigentlich sein sollte, also aus Sicht von einem Tony Khan. Und wenn es hier mal sozusagen Blut erfordert, na, dann gibt's halt einfach Blut, und wir verbieten das nicht.
Ich tue mich da so schwer mit mittlerweile. Ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich einfach alt. Ich finde auch dieses Argument, das war früher mal so, deswegen bringen wir das jetzt wieder mit rein. Ich fände es klüger, also find ich schwierig, um den Satz zu beenden. Ich fände es klüger, wenn man... Du kannst dir Gewalt bringen, aber du kannst sie ja auch durchaus andeuten und dir dann vielleicht auch für die Pay-Per-Views aufheben. Das wäre für mich so der Schritt. So nach dem Motto, die Blutorgien, die teasen wir hier, aber die präsentieren wir dann mit dem großen Abschluss bei den Pay-Per-Views. David, wie siehst du dieses Problem oder auch mit den Abschlüssen der Geschichten?
Ich sehe da kein Problem. Also liegt einfach daran, jetzt zum einen, ja, Sarah und ich, wir mögen das. Wir finden das nicht störend, solange es halt nicht, also ich in 3 Matches 3 Wochen in Folge ist. Also echt überall. Und so ist es halt nicht. Natürlich kommt es einem gerne so vor, dass man sagt, ah, die sind die ganze Zeit nur am Bluten. Nee, wenn du mal die Shows halt komplett durchschaust, dann ist das schon gesetzt. Und
also dieses Beispiel mit diese drei blutige Matches in einer Woche und diese Waffen und der Einsatz von bestimmten Stilmitteln.
Nee, ich habe nur vom Blut gesprochen.
Ja gut, auch da hängt ja überall Blut mit drin.
Ja, aber es ist für mich ein Unterschied, ob jetzt jemand, der nicht blutet, durch einen Tisch geballert wird.
Ich rede nicht vom Tisch. Ich rede von Reißzwecken. Ich rede von diesem Glasspot. Ich rede von Feuer, wo auch geblutet worden ist. Wir hatten, wenn du jetzt in die letzte Woche gehst, also von uns aus letzte Woche, hatten wir erst das Last Man Standing Match zwischen Copeland und Cage und dann bei Rampage direkt den Streetfight zwischen den Frauen.
Ja, aber es ist nicht dieselbe Show.
Es ist innerhalb derselben 2 Stunden und es ist innerhalb derselben Promotion. Also
ja, aber trotzdem, ich gucke halt, wenn ich Rampage gucke, ist Wochenende. Wenn ich Dynamite gucke, ist Mittwoch. Wie gesagt, ich persönlich...
Jetzt legst du es dir zurecht, oder?
Nein.
Doch.
Nein,
das ist doch, ja das, was ich meine.
Wenn es, innerhalb von Dynamite bei mir jetzt dreimal in Folge ist und das dann halt überall, dann direkt wieder beim nächsten.
Du willst sagen, wenn bei Game of Thrones in einer Folge jemand getötet wird, in der zweiten Folge aber nicht, dann zählt das nicht dazu?
Hä?
Ja, aber das ist, du musst das Gesamtprodukt sehen. Du kannst einfach sagen,
jetzt, wenn du jetzt das Wet Wedding dreimal in einer Folge hast und in der nächsten Woche wieder, dann ist es mir too much.
Ja. Ich glaube, was du auch gemeint hast, Olaf, war, das war jetzt in die Sonderkonstellation von letzter Woche, dass sozusagen hier aber ja
auch die Wochen davor. Direkt, also, es ist doch immer. Es ist doch gefühlt jetzt. Also ich habe das Gefühl, seit Anfang des Jahres
schrubbt man den Blutschrauber. Ja, aber das ist ja das Wort. Ich habe das Gefühl.
Nee, es ist dieses Beispiel. Das war nach Revolution. Revolution hast du den Glasspot. Dann hast du bei Rampage hast du diesen Feuerspot und ich meine bei Collision hast du die Reißzwecken.
Ja, eben. Das ist ja der Punkt, den
nein,
ich meine.
Nein, aber weißt du, was mein Punkt ist? Das bedeutet für mich, ich kann mit meiner Familie keine dieser Shows gucken, weil du nie weißt, wo muss ich den Fernseher ausmachen an der Stelle, weil es halt nicht familientauglich ist.
Und ja, ist aber auch nicht PG, sondern TV-14.
Du weißt, dass Wrestling, wann hast du angefangen, Wrestling zu schauen?
Ja, ich habe das als Kind geschaut, ich habe auch gesehen, wie die geblutet.
Also
ich habe auch Horrorfilme geschaut. Also nochmal, du fragst ja mich, ob ich da ein Problem sehe. Und ich sehe halt einfach kein Problem darin, weil einfach die Zielgruppe, es ist halt nicht wie bei WWE die Zielgruppe Families und so weiter, sondern einfach, du siehst auch das Publikum. Das ist ein anderer Schnack. Und ich glaube auch nicht, dass man um sich abzuheben, sondern dass man das halt, Entschuldigung, ich rede mal kurz noch weiter, bin gleich fertig. Ich glaube auch nicht, dass man das macht, um sich abzuheben, sondern weil das einfach bei AEW von Anfang an so war. Ich meine, der allererste Pay-Per-View noch vor Dynamite, das war einfach, am Ende hattest du diese Blutschlacht, die du halt, ich habe sowas ewig nicht mehr gesehen gehabt. Und ja, es war halt immer dabei.
Bei einem Pay-Per-View, für den du bezahlen musst, da bist du nicht bei den
Kids. Ja, aber danach hattest du auch bei den Dynamite-Folgen echt verdammt viel Blut. Und oft, deswegen, mich stört es halt nicht, weil es für mich einfach so, ja, das ist halt Teil von AEW. Ist es kontraproduktiv? Was halt das Wachsen angeht, das glaube ich halt nicht, beziehungsweise da sehe ich halt kein Problem, weil, da wieder der Punkt, ich einfach glaube, dass man bei AEW gar nicht riesig wachsen kann, wenn man nicht halt komplett seine Identität ändert. Und dann hast du halt das Problem, deine Kernzielgruppe oder nicht. Und innerhalb der Kernzielgruppe, die Leute musst du zufrieden machen. Wenn die halt in der Halle abgehen und du innerhalb von deiner maximalen Fanbase so viel möglich versuchst zu erreichen, jo. Aber du wirst halt, diese Aktion wird nichts daran ändern, ob du jetzt halt das aktuelle Rating hast oder nicht. Es wird das Rating nicht ändern.
Sehe ich anders? Markus, du wolltest doch was sagen gerade eben.
Ja, also ich sehe das natürlich ein Stück, weil das mich persönlich stört es auch nicht. Und ich finde, das ist, habe ich gesagt, kann zum Wrestling so dazugehören. Ich sehe aber natürlich das, was du sagst, genauso, nämlich dieses Problem familientauglich, ja, nein. Und was man sich damit natürlich schon ein bisschen verbaut, also zumindest wenn man mal diesen Ruf weg hat, das ist hier Wrestling, das muss ja gar nicht sein, das ist irgendwie Garbage oder sonst was, sondern das ist hier eine Wrestling-Show, die ist nicht unbedingt für Kinder geeignet. Wenn ich diesen Ruf mal weg habe, dann werde ich wahrscheinlich eher als verantwortungsvolles Elternteil auch dafür sorgen, dass mein Kind das nicht guckt oder ich stelle es mal anders dar.
Ja, hoffe ich doch mal.
Wenn ich schon Wrestling-Fan bin, also mein Sohn ist jetzt 4, der wird wahrscheinlich, abgesehen davon, dass er immer sagt, oh, Papa, guckst du Wrestling, dreh das ab, das interessiert mich. Aber, also ich weiß nicht, ob der mal ein Wrestling-Fan wird, aber wenn er es werden sollte, dann werde ich bei AEW wahrscheinlich trotzdem zumindest die erste Zeit mal vorselektieren zu schauen, was darf der gucken? Ich meine, gut, da sind wir wieder, haben wir den Vorteil, den werde ich wahrscheinlich auch mit 8 Jahren nicht um 2 Uhr morgens hinsetzen und sagen, guck mal, deiner Morgen ist Schule, alles gut. Aber ich werde wahrscheinlich am nächsten Tag sagen, okay, das Match kannst du angucken, das Match lieber nicht. Und ich sehe das jetzt ganz anders. Ich habe Wrestling begonnen mit 9 Jahren zu gucken bei meiner Großmutter. Also ich habe da am Wochenende bei den Großeltern übernachtet und dann gab es irgendwann mal Ring frei und dann war, oh, Wrestling cool. Und dann habe ich immer Freitag bei den Großeltern übernachtet, weil die halt Kabelfernsehen hatten und wir daheim nicht. Wenn jetzt hier in Folge 2 irgendwie meine Oma neben mir gesessen wäre und ein Darby Allin hätte sich irgendwie durch die Glasscheibe geknallt und wäre da Blut überströmt wieder hochgekommen und hätte dann noch irgendwie den Barbed Wire Baseballbett ins Gesicht bekommen und andere schöne Dinge, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass meine, ich gucke Wrestling mit Oma-Karriere sehr schnell wieder vorbei gewesen wäre im Alter von 9 Jahren. Das heißt, das in Hinblick darauf, dass das in den USA ja doch, sage ich mal, zur Normalzeit läuft, die hatten zu Beginn nämlich, war das auch, wenn man sich die Ratings angeschaut hat, hat man sich auch angeschaut, wie viele Personen im Schnitt pro Haushalt schauen sich das an. Und das war bei der WWE, war der Schnitt immer so bei 1, irgendwas. Also eher, das guckt einer im Haushalt. Und bei AEW war das zu Beginn, war das doch, glaube ich, deutlich über 2. Das heißt, das war eigentlich das Produkt, wo du gesagt hast, ah, das sieht sich offenbar hier auch die ganze Familie zusammen an. Und ich weiß nicht, ob das eben mit diesem, wir sehen öfter mal Blut und gewaltige Dinge, die vielleicht nicht familientauglich sind, möglicherweise nicht für die Kinder, möglicherweise gibt es auch die eine oder andere Frau oder Freundin oder auch den einen anderen Mann oder Freund, wenn es eher die Frau ist, die Wrestling gucken will, die sagt, bah, auf diesen Gewaltding habe ich aber eigentlich überhaupt keine Lust, guck das lieber mal alleine weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich zumindest das Potenzial von Kinder gucken zu und entwickeln sich natürlich zu Wrestling-Fans, dass man das da ein bisschen herschenkt, wenn man da zu sehr auf diese Karte setzt.
Kann ich da kurz was einwerfen? Ich kann das komplett verstehen. Bei meiner Ma war das zum Beispiel, meine Karriere mit meiner Ma Wrestling zu gucken, war bei WrestleMania 8 vorbei, als Bret Hart geblutet hat.
Obwohl es gar nicht hätte dürfen.
Ja, aber das war ihr schon zu viel, genauso wie sie auch keine Horrorfilme guckt. Aber es ist halt einfach die Frage, was das... Nicht jedes Produkt ist an Family ausgerichtet und ich möchte hier von, ja, das ist das dicke Family-Ding sein. Du kannst genauso sagen, damals, wo Olf ja auch das alles angeschaut hat, wenn er jetzt mit Kitty ECW guckt, würde er auch sagen, ja, das kannst du nicht machen. Würdest du das ein Kind gucken lassen? Nein, aber die Zielgruppe war auch nicht Kind. Und das sehe ich halt einfach bei AEW auch. Die Zielgruppe ist nicht Kind.
Bei ECW war es auch deswegen nicht Kind, weil das lief dann, glaube ich, samstags im Nachtprogramm. Also da war es sowieso schon von der Uhrzeit her nicht kiddie-tauglich. Dynamite läuft halt mittwochs um 8.
Ja, aber es ist halt TV-14.
Ja, aber
ja, klar.
Es ist einfach der Punkt, wo einfach das schon steht. Wenn du startest, hast du dann schon die Einbindung.
Und dann schalten garantiert alle Kinder aus.
Ja, aber nochmal, es ändert doch nichts daran, dass einfach das ist. Es ist die Zielgruppe. Und Call of Duty ist auch nicht für Kids.
Ich glaube nur, mir geht es einfach darum, ob man sich mit dieser sehr expliziten Gewaltdarstellung, sehr regelmäßigen Gewaltdarstellung, ob man sich damit Wachstumschancen verbaut. Darum geht es mir im Endeffekt.
Ja, die Frage ist halt nochmal, da ja auch, wenn du sagst vorhin, wir wollen total wachsen, in Family-Bereich reingehen. Ja, natürlich machst du es dann, aber dann bist du halt, dann musst du deine Identität halt ein Stück weit aufgeben. Musst du einfach sagen, ey, dann machen wir das halt nicht mehr und dann streichen wir auch die ganzen Schimpfwörter und Sonstiges. Aber die Zielgruppe
du machst hier gerade entweder alles oder gar nichts. Mir geht es darum, dass man es reduziert und dass du das nicht jede Woche in irgendeiner Show mindestens einmal hast, wenn nicht sogar häufiger.
Ja, aber wenn es so der Fall wäre, würde es ja komplett in den Keller gehen. Du bist einfach, momentan ist bei AEW ist halt einfach so eine Stagnation, weil du halt innerhalb deiner Bubble bist, aber es ist jetzt nicht so, dass die Bubble negativ reagiert, im Gegenteil.
Weil du glaubst, es wird in den Keller gehen, wenn du keine blutige Gewalt mehr da hast?
Nein, ich habe gesagt, wenn es danach geht, von wegen, ja, die Darstellung von Gewalt, das stört massiv.
Ach so, nee, ich glaube,
dass man... Dann müsste das halt gravierend runtergehen. Ich glaube einfach nur...
Ich spreche vom Wachstumspotenzial die ganze Zeit.
Ja, und deswegen sage ich ja halt, wenn du sagen willst, wir wollen extrem wachsen, und zwar aus unserer Bubble und unserer Zielgruppe raus, wir nehmen jetzt eine andere Zielgruppe, dann hat das halt einfach auch natürlich das Risiko. Das heißt nicht, dass die eine Gruppe nicht von der anderen ersetzt wird. Als WWE zu PG gegangen ist, hast du auch gesehen, wer im Publikum saß und wer nicht mehr. Die einen werden gehen, die anderen werden dann kommen, im Idealfall. Also aber Fakt ist einfach, dass du halt du hast eine Fanbase oder eine Bubble, die gewisse Sachen halt einfach weiß, okay, das ist halt Teil davon. Und das haben wir auch alles in Weeklies schon gesehen. Nicht nur bei Pay-Per-Views, sondern verdammt viele Weeklies und auch Lights-Out-Matches und sonst was. Ich kann verstehen, dass es jemanden stört. Mich persönlich stört es halt nicht. Und für mich persönlich ist es halt auch ein Teil davon. Aber ich bin auch wahrscheinlich die Kernzielgruppe, weil ich habe ja Fanboy-Brille auf.
Das war ja auch nicht die Frage übrigens, ob es dich stört oder nicht.
Nee, aber deswegen sehe ich halt darin kein Problem, weil für mich persönlich, deswegen sagte ich auch mit dem Rebranding vom Design und dann der Ausrichtung, dass man halt eigentlich versucht, okay, wir können jetzt nicht groß aus unserer Bubble raus, wir versuchen aber die Bubble so weit auszureizen, wie es halt geht, dass wir in unserer Zielgruppe, die nun mal gerade an dieser Wand steht, die machen wir happy.
Ja, okay.
Das ist der Gedankengang.
Markus, willst du diesen blutigen Punkt hier abschließen?
Ich werde mir das Raw-Rating nächste Woche sehr genau ansehen, nämlich die Zielgruppe unter 18, die ja auch getrackt wird. ob das deutlich weniger werden, ob da nämlich irgendwie Mama und Papa gesagt haben, na, wenn das hier so eine Blutgeschichte ist, dann guckst du das nächste Woche nicht mehr.
Bin gespannt.
Das war jetzt sozusagen das
Ja, guck erste. Dir bitte, zeig gleich mal die Statistik an von dem Alter der Spieler, die Call of Duty spielen. Idee. Was kein Kind spielen sollte, aber die Hauptzielgruppe über also 60 wir, fucking Prozent wissen, unter 14.
Wir wissen ja sehr gut, auch aus der Attitude-Zeit, dass da eigentlich die am meisten geguckt haben, waren so Teenager im Highschool-Alter, die das unglaublich cool fanden, nämlich Gewalt, viel nackte Haut und noch irgendwie so coole Sprüche
und Schimpfwörter.
Und Schimpfwörter. Also das war natürlich nicht die primäre Zielgruppe, aber das waren eigentlich die, die es geguckt haben. Das waren natürlich auch die, die den Merch gekauft haben und die dann aus der Schule suspendiert wurden, weil sie hier mit dem Saki-T-Shirt im Unterricht sind. Also, ja, aber ich glaube, zur Blut- und Gewaltgeschichte haben wir uns jetzt hinreichend ausgetauscht.
Ich glaube auch. Ich überlege gerade, was wir noch hier an Baustellen haben. David, möchtest du noch über etwas explizit hier sprechen?
Ja, ich finde, man hat noch zwei große Baustellen für mich persönlich. Die eine Baustelle nennt sich Collision, wo ich finde, dass man es geschafft hat, mittlerweile mal Stories reinzubringen und auch eine unterhaltsame Show. Allerdings wird man da bei den Ratings auch nichts reißen, weil ich habe es mir mal bei den Rating-Tabellen angeschaut. Dynamite hat auch ein kleines Problem, dass sie halt immer zu Basketballzeiten laufen. Dass die halt echt starke Konkurrenz haben, wenn sie laufen, also bei Collision. Ich glaube nicht, dass da bei Ratings irgendwann mal, dass sich das viel höher einpendeln wird, weil einfach der Zeitpunkt und die Konkurrenz zeitgleich, das ist halt nicht so gut. Aber das Produkt selber hat man, glaube ich, auch erkannt und da halt ist man auch dabei, das zu verbessern. Und ich finde halt Collision deutlich angenehmer zu gucken, als halt zu Beginn. Die zweite Baustelle ist auch für mich Rampage. Und Rampage ist für mich mittlerweile mit Collision, dadurch, dass man das Roster teilweise splittet. Und bei Sarah ist es zum Beispiel der Fall, sie guckt halt Collision nur selten. Dann hast du ein Pay-Per-View, wo sie halt bei vielen gar keinen Bezug zu der Fehde hat. Wenn du jetzt noch Rampage hast, was halt für mich so die C-Show ist, die überraschenderweise jetzt halt gut lief, weil es direkt nach Dynamite war.
Ja.
Ich glaube, man wird sich einen Gefallen erweisen, wenn man Rampage irgendwann mal abschnürt, weil ich glaube, man schadet sich dadurch eher selber, weil du einfach dadurch dieses Gefühl hast, dieses zugeworfene, hier noch mehr Content, irgendwann ist es too much. Und ich glaube, ich möchte keine 3 Stunden Dynamite, aber ich möchte gern, dass Rampage wegfällt, weil ich glaube, das würde AEW wirklich helfen, dass man nur noch 2 Shows hat und nicht 3.
Gehe ich mit. Da habe ich gar keine anderen Wünsche dran. Ich finde auch, dass man bei Collision einen guten Weg eingeschlagen ist. Und Collision, sind wir ehrlich, das Ding hatte einen schwierigen Start, dann ging es problematisch weiter und jetzt irgendwann hat man aber wenigstens auch den Wert erkannt, den man damit gehen kann, indem du eben eigene Geschichten da erzählst. FTA, House of Black und so weiter und so fort. Da hat man das geschafft, da auch was zu erzählen und hat auch Gründe geschaffen, dass man da einschaltet. Finde ich okay, ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsshow, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich 2 Stunden Zeit habe am Tag, wenn ich sage, okay, du hast jetzt die Wahl, was schaue ich heute? SmackDown hast du noch nicht geguckt oder Collision? Schaue ich meistens erst SmackDown und dann Collision.
Ist auch logisch.
Eben, ne, nur als ein Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, das Produkt ist gut und wrestlerisch muss man bei AWE über relativ wenig beklagen, ne, wenn man mal manchmal von der Frauendivision absieht. Ne, aber
meint ihr denn, dass AEW irgendwann mal sagt, wir haben das, weil man schon so viele Probleme erkennt, also ich finde zumindest, man hat sehr viele Probleme erkannt, richtig erkannt, dass man auch immer sagt, hör mal, die dritte Show, das ist mehr Ballast als Hilfe.
Ich glaube, das hängt davon ab, was in den Verträgen drin steht, wie viel Kohle man dafür bekommt. Ich weiß nicht, Max, wie siehst du das?
Ja, das ist, ich kann das ja nur so sehen. Also es gibt einfach TV-Verträge und es fließt ja für jede dieser Stunden Geld. Und solange nicht der Sender sagt, die Quote ist uns zu schlecht, wir stornieren das jetzt, weil das, was ihr uns kostet, das bringt ihr uns nicht, solange wird das entsprechend laufen. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich glaube, es wird in einem Jahr AEW nochmal ganz anders aussehen, weil ich kann mir genau das vorstellen. Also die sind jetzt gerade dabei. Es läuft jetzt immer noch dieses exklusive Verhandlungsfenster mit Warner Bros. Discovery. Das heißt, man wird jetzt mal auch drüber sprechen. Wie viele Stunden Wrestling an welchem Tag wollen wir eigentlich hier im Programm drin haben? Plus gegebenenfalls noch die ganze Komponente Pay-Per-View vielleicht als Streaming, plus die ganze Komponente Archiv irgendwo zur Verfügung stellen. Das gibt es in den USA überhaupt nicht. Und ich kann mir vorstellen, möglicherweise Ich wünsche es mir auch nicht, aber was weiß man? Vielleicht die, wenn man sagt, man möchte die Stundenzahl nicht reduzieren, dann knallt man vielleicht wirklich diese dritte Rampage-Stunde hinten an Dynamite dran und das wird die 3-Stunden-Show. Das hoffe ich persönlich auch nicht. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass man diesen Sendeplatz am Samstag sich nochmal ansieht. Ich meine, auf der anderen Seite, das Hauptkonkurrenzprodukt sind halt Sportsendungen am Samstag. Vielleicht geht man irgendwann mal her und sagt, ein 2-Tage-Block Dienstag-Mittwoch oder Mittwoch-Donnerstag läuft vielleicht besser. Das hätte natürlich von der Production her Vorteile, wenn man sozusagen gleich ja in der Nachbarstadt oder so veranstalten könnte, so wie es ja auch bei Raw und SmackDown lange Zeit der Fall war. Montag Raw und Dienstag wurde SmackDown zumindest aufgezeichnet oder dann auch live ausgestrahlt. Also ich glaube nicht, dass man absichtlich irgendwie sagt, für Rampage fällt uns nicht mehr wirklich was ein. Das Schalten, das schaffen wir ab und dafür gibt's halt einfach weniger Geld. Also das ist schon das Hauptprodukt ist ein, also das Hauptmotiv muss eigentlich immer sein, Geld zu verdienen. Das heißt, entweder sagt Warner Bros. Discovery oder wo auch immer AEW in Zukunft dann laufen wird, wir zahlen noch so viel, dass wir sozusagen hier mit 4 Stunden die 5. Stunde mitkompensieren, weil die lohnt sich einfach nicht. Oder man sagt irgendwie, man bleibt irgendwie bei den 5 Stunden oder man teilt diese 5 Stunden irgendwie anders auf. Aber ich glaube, ich sag mal, solange man mit Content oder für Content Geld bekommen kann, wird keiner sagen, ja, dann lassen wir das halt.
Sehe ich halt genauso. Na, also, wie du schon gesagt hast, also AEW wird sich hingehen so, oh, uns gefällt das nicht, was wir da machen, können wir bitte damit aufhören? Wir sind hier nicht bei Headlock, ne?
Da können wir aufhören, wusste ich gar
nicht. Nein, das wird man natürlich nicht machen, ne? Entsprechend, da sind Verträge, die wollen Geld verdienen und ich glaube auch, dass es dem Produkt guttun würde, aber ich glaube nicht, dass man das machen wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir langsam dann hier an der Stelle zur Schlussgerade kommen, sozusagen.
Warte mal kurz.
Ja.
Kommt das auf YouTube?
Alter, ja, es kommt alles auf YouTube. Wie lange bist du dabei, Mann?
Weiß ich nicht, aber es ist dann Zeit für die Parole.
Du bist seit Ausgabe 6 dabei. Wir sind bei 605. Und seit
Ausgabe
6 kommt jeder Woche ein Podcast, auch auf YouTube.
Ich musste letzte Woche Sarah fragen, wie alt ich bin. Also jetzt hör auf, ich bin halt vergesslich. So, aber wir kommen kurz zur Parole, bevor halt Olf, der super moderiert hat heute, zu Wort kommt. Die Parole, es geht darum, dass ihr zeigt, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und zwar diese ganzen Monologe von Markus und mir, unfassbar langweilige Monologe. Wie ihr das zeigt, egal wo ihr es hört, egal auf Spotify oder sonst was, geht bitte auf YouTube, klickt auf das Video und kommentiert darunter. Die Parole lautet dieses Mal, David mit seiner Fanboy-Brille.
Okay. Finale Frage. Was muss AEW jetzt noch ändern, damit man wieder noch mehr Quote zieht, damit man noch größer wird, damit man weiter wächst? David, kurz und knapp.
Geduld.
Okay.
Also ich glaube, es innerhalb dieses Jahres wird nichts mega Gravierendes passieren, es sei denn, bei All In liefert man halt brutal ab, was halt das Big-Time-Feeling angeht. Aber ich glaube einfach, man geht gerade statt den kurzfristigen Weg, den mittellangfristigen Weg und der wird sich auszahlen, aber nicht dieses Jahr.
Okay. Markus?
Ja, Geduld ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Ich würde ansonsten sagen, mehr lokale Werbung für die Shows, mehr Matches im Vorhinein im lokalen Markt ankündigen, damit die Hallen voller werden. Die werden hoffentlich voller, wenn auch die Stories und die Stars ein bisschen mehr präsent sind. Und ich würde ansonsten die gesamte Batterie, die mir hier Warner Bros. Discovery vielleicht auch bietet mit dem ganzen Rundherum, ich würde einfach versuchen, ein paar meiner Leute, vor allem jetzt diese größeren Namen, die ich habe, wie eine Mercedes Moné, die auch Mainstream-tauglich sind, mehr ein bisschen so in den Mainstream zu positionieren, damit ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Nicht-Wrestling-Fan oder entwachsenen Wrestling-Fan dazu kriege, mal mein Produkt anzuschauen. Weil ich glaube, wenn ich als Wrestling-Fan mal ein paar Wochen AEW gesehen habe, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich sage, das gefällt mir sehr gut, das gucke ich regelmäßig.
Und ich schließe das hier ab, nämlich mit dem Blick in Richtung Storylines und Charaktere. Also bin bei sehr vielen Sachen, die ihr gerade schon angesprochen habt, dabei. Hier auch da mehr Konsequenz und vielleicht auch ja, vielleicht ein bisschen mehr Mut hier gelegentlich auch mal, ne? Also ich wünsche mir so sehr, dass man jetzt mit Swerve den Weg komplett geht und dass man ihm dann auch dieses Spotlight wirklich dauerhaft gibt. Das hat man mit MJF, hat man das gemacht, da hat man sehr viel Geduld gehabt und ist den Weg relativ stringent gegangen. Und ich hoffe auch, dass man das zum Beispiel mit Swerve macht, dass man da auch wirklich versucht, die eigenen Stars da aufzubauen mit den großen Stories und sich auch da was traut, dass da nicht alles Gold sein wird, was da bei rauskommt, ist ganz klar. Aber ich hoffe auch, dass man da irgendwann einfach vielleicht diese eine große Story findet, weil es braucht im Endeffekt nur eine große Story, damit du da die Leute wieder noch verstärkt mit ins Boot holst. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch ein bisschen weniger Gewalt. Ein bisschen, nicht unbedingt weniger Gewalt, vielleicht etwas zielführendere Gewalt. Nicht Gewalt um der Gewalt willen, sondern auch Gewalt, die dann entsprechend ja eingesetzt wird. Das ist momentan so ein bisschen meine Befürchtung. Ich finde auch, dass man zu viele große Matches hier in den TV-Shows verballert. Aber das ist mein persönlicher Ansatz, weil ich ein alter Mann bin.
Ja, ganz zum Abschluss vielleicht noch, weil du Swerve genannt hast. Swerve wäre für mich genau auch so ein Kandidat mit Mainstream-Tauglichkeit.
Absolut.
Also der ist ja
ohnehin schon
so auch in dieser Hip-Hop-Bubble sehr stark unterwegs. Hat jetzt, glaube ich, auch beim größten Hip-Hop-Festival der Welt ist er auch aufgetreten. Also wenn man das irgendwie schafft, vielleicht noch so ein bisschen mit Boost vom Medienpartner, den so ein bisschen mehr Richtung Mainstream zu pushen, dass der da auch mit den, ich bin ja überhaupt kein Hip-Hop- und Rap-Hörer, ich habe keine Ahnung, aber mit den coolen Celebrities oder in den coolen Bubbles, so, die sich so rumtreiben, wenn der da auch irgendwie regelmäßig vorkommt und ich vielleicht kriege ich noch ein, zwei coole Crossover-Geschichten, dass irgendwelche bekannten Rapper hier noch bei AEW auftauchen. Auch ich bin ein alter Mann und habe keine Ahnung, wer da angeschaut ist.
Ich würde gerade sagen, hol Kevin Federline wieder raus.
Genau. Nein, dann wäre das vielleicht eine Variante, aber ich kann mir vorstellen, dass der gerade so in der ganzen Community, also natürlich auch in der ganzen Person of Color Community und Hip-Hop Community, dass der da wahrscheinlich auch gut ankommen würde und dass die vielleicht dann auch eher mal reinschauen und sagen, das ist der Typ, den kenne ich von da und dort und ein cooler Wrestler ist er auch noch.
Ja.
Und hey, das ganze andere, den ganzen anderen Kram, den die machen, den kann man sich auch durchaus angucken.
Ja, und sehr sympathischer Typ im Übrigen, wenn man mal Social Media guckt, was er so alles macht.
Also ich sehe in dem halt ein riesiges Star-Potenzial. Das habe ich schon damals gesagt, als er noch bei Hitrow gewesen ist. Will ich hier noch mal ganz
kurz. Ach, stimmt doch gar nicht.
Das stimmt wohl. Ich sag das schon die ganze Zeit. Aber ich hoffe eben, dass sie jetzt für ihn den Schlüssel gefunden haben, dass sie den zum Star machen, weil der bringt einfach massiv viel mit. Und ich glaube auch, dass der jemand ist, der jetzt in den nächsten Jahren die Promotion tragen und führen kann. Und so jemanden brauchst du da eben auch. Und das ist auch ganz, ganz, ganz Wichtiges.
Ich will Swerve gegen MJF sehen.
Werden wir bekommen. Ich will Swerve gegen
Will Ospreay sehen. So, also bei MJF bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube schon, dass er erstmal noch da bleiben wird. Aber ich will Swerve gegen Will Ospreay sehen. Ich will noch mal sehen, wie sie tanzen.
Oh ja.
Ich will sehen, wie sie tanzen.
In Wembley. Aber erst Tanzcontest und danach will ich ein Texas
Deathmatch. Nein, ich hoffe, dein Texas Deathmatches. Alter.
Ach, lass sie einfach 60 Minuten wrestlen, ist mir egal. Ich sag danach, ist super.
Als ob ein AEW-Podcast anders enden würde. Ja, da würde ich sagen, sind wir aber an der Stelle durch hier mit unserem Status Quo AEW Podcast. Ich hoffe, ihr hattet da an der Stelle ein bisschen Spaß und habt euch auch gut informiert gefühlt. Nächste Woche geht's wieder rüber zu WWE, weil WrestleMania steht vor der Tür und da gibt's die Previews, es gibt die Reviews und auf unseren Supporter-Kanälen gibt's natürlich das Magazin. Auch da natürlich dann wieder AEW mit dabei. Was haben wir noch am Start? Genau, wir haben noch das Watch-Along am Start zu WrestleMania 30. Da toben sich dann der gute Chris und der Kai aus in der kommenden Woche. Also freut euch da drauf. Und mir bleibt an der Stelle nichts weiter zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.